So viel dann zum Thema der Rahmen, aber auch inhaltlich sagen ja manche Leute, meine Predigten werden oberflächlich. Ist eine schlechte Kombination, wollen nicht lustig und oberflächlich. Aber es stimmt halt. Also mein Thema heute ist etwas richtig Anstrengendes. Am Freitag hatte ich Muffe, dass die Leute einschlafen und ich dann irgendwie solche geistigen Übungen machen muss wie Petrus, dass man dann irgendwie für die Leute beten muss, dass sie dann wieder auferweckt werden, weil sie zu Tode gelangweilt waren. Aber heute seid ihr alle fit, wach, frisch. Ist jeder wach und frisch? Ja? Genau, Kontrollarm heben. Okay, es ist noch Leben drin, zumindest in einem Körperteil von euch. Bitte? Welcher Fehler ist aufgefallen? Paulus, natürlich, klar. Okay, also es hört einer zu. Gebt ihm Applaus. Und könnt ihr ihm so ein Sternchen malen? Okay, also ein Fleischsternchen für den Wolfgang. Aber auch bei euch anderen möchte ich heute gerne mal so ein bisschen den Kopf kitzeln. Und hoffe, dass ihr was zu kauen habt. Okay? Also mein Predigtthema heute soll sein, und wir werden das versuchen wirklich durchzuziehen, dass wir heute nach der Predigt gemeinsam Gott verstehen. Okay? Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal denkst du, jetzt habe ich verstanden, wie Gott wirklich tickt. Und du hast irgendwie eine schöne Offenbarung von ihm und weißt, ach, endlich habe ich ihn begriffen, und hundertprozentig genau im nächsten Moment macht er irgendwas, womit du gar nicht rechnen konntest. Also dann verhält sich Gott vollkommen anders. Gerade hat er noch irgendwie Hü gesagt, jetzt sagt er Hot irgendwie. Du weißt wieder nicht, wo Gott irgendwie, wie Gott tickt. Kennt ihr das? So, man hat zwischendurch das Gefühl, ja, ich habe irgendwas begriffen und dann doch nicht. Ja. Ja, Gott. Halleluja. Also mir geht das auch so, wenn ich in der Bibel lese, ein klassisches Beispiel. Wir gucken uns den König Saul an. Saul ist eigentlich ein cooler König, macht seinen Job nicht schlecht, so im Großen und Ganzen. Es kommt zu einem Moment, wo es kurz vor einem Kampf steht und alle warten auf den Propheten, der die Heerscharen Israels segnen soll. Der taucht nicht auf. Was macht man so unter Druck? Man guckt auf die Uhr, das Programm startet langsam, also zumindest auf der Feindeslinie. Und man überlegt sich, was tut man? Der Typ taucht nicht auf, können wir schon mal anfangen irgendwie. Und dann denkt er sich, ach komm, jetzt segne ich die Krieger. Und er macht das, und das war nicht sein Job, weil das sollte ja der Prophet tun. Das fand Gott nicht witzig, weil er sich über seine Kompetenzen hinausgewagt hat. Und dementsprechend war Saul lange nicht mehr lange König. Der danach kam, das war David. David hat auch einen sehr guten Job gemacht eigentlich. Aber auch er hatte so ein, zwei Stitzer in seiner Laufbahn. Er hat zum Beispiel jemanden an die vorderste Front, also er hat erstmal Ehebruch begangen. Das ist grenzwertig. Und er hat dann auch noch, damit das Ganze schön verschleiert ist, den Ehemann an die vorderste Front geschickt, damit er umgebracht wird, also eigentlich einen Mord befohlen. Das ist noch grenzwertiger. Also wenn ich jetzt Saul und David vergleiche, dann denke ich mir, David muss tierisch Lack bekommen vom Herrn. Aber David ist der hinterher als Freund Gottes in der Bibel bezeichnet wird. Er ist der, wo Gott vergibt. Ich meine, da ist auch viel Strafe passiert, aber er ist der unterm Strich echt als der Sieger von den beiden rausgeht, obwohl aus meiner Sicht sein Vergehen irgendwie viel heftiger ist. Also Gott scheint manchmal widersprüchlich. Guckt euch, die gesamte Bibel zeigt, dass Gott den Menschen liebt. Warum gibt es die Sintflut? Zack, er löscht sie alle aus, bis auf ein oder zwei, paar Minuten später, Regenbogen, ah, es tut mir leid, ich mache das nie wieder. Dann wieder das Volk Israel, ja, ihr seid mein Volk, dann machen sie so ein goldenes Kalb, das findet er nicht so witzig, ich bringe sie alle um. Dann Mose, hey, komm, keep cool, denk mal dran, was du denen vorher noch versprochen hast. Ah ja, okay, also 3000, wenigstens 3000 werden niedergemetzelt, aber dann kurz danach, nein, was wollte ich tun, ich wollte sie alle umbringen. Also immer hinher, und das geht dann so weit, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gibt, damit wir errettet werden. Also, das passt doch so mal ganz nüchtern betrachtet, irgendwie so ein bisschen schwer zusammen, oder? Gott liebt den Menschen und er gibt ihm das Gesetz. Und in der Bibel steht, das Gesetz tötet. Also warum gibt er das Gesetz? Will er uns umbringen? Oder Gerechtigkeit und Gnade. Gott ist Gerechtigkeit, aber Gott ist auch Gnade. Gott ist Liebe. Aber wie passt denn Gnade und Gerechtigkeit zusammen? Gerechtigkeit ist ein ziemlich hartes Ding. Gerechtigkeit richtet und verlangt einen Richtspruch immer. Vollkommen gerecht. Ohne Gnade. Aber Gott ist doch auch Gnade. Und wie passt das zusammen? Das passt einfach nicht. Und da hakt es bei mir immer wieder dran. Und dann gibt es ja diesen Erklärungsversuch, habt ihr bestimmt schon mal gehört, von der Batterie. Also Gott ist so wie eine Batterie. Eine Batterie, die hat zwei Pole. Pluspol und Minuspol. Rot und Schwarz für die Leute, die Farben mögen. Und eine Batterie funktioniert nur, hat nur Spannung, wenn man diese beiden Pole irgendwie zusammenbringt. Wenn man Schraubenschlüssel quer drüber legt oder besser einen Schaltkreis dranhängt. Aber dann fließt da der Strom, das ist richtig geil. Aber wenn man diese beiden Pole auseinanderbringt, dann bringt das alles nichts. Eine Batterie hat nur Spannung zwischen diesen beiden Polen. Und so ist auch Gott. Gott vereint Unvereinbares. So Plus und Minus zusammen. Und diese beiden Seiten gehören immer zusammen. Und wenn man es auflöst, dann ist es keine Batterie mehr. Also wenn man Gott versucht, auf eine dieser beiden Pole zu begrenzen, dann hat man Gott nicht gegriffen. Gott ist irgendwie dazwischen. Gott ist irgendwie alles. Ist das unbefriedigend? Also ich empfinde diese Antwort als unbefriedigend. Weil ich bin ja so jemand, ich möchte Dinge verstehen. Ich habe Elektrotechnik studiert, ich arbeite als Fehlersucher, als Analyst, also ein technischer Analyst. Ich versuche, Dinge zu zerlegen und mir Gedanken zu machen, wo eine Ursache, eine Quelle, ein Fehler herkommt. Analytisches Denken, alles aufdröseln. Ich will Dinge verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel die Mathematik lieber mochte als Sprachenlernen, weil Sprachenlernen musst du stupide auswendig lernen, aber in der Mathematik braucht man eigentlich ganz wenig Formeln, weil den Rest kann man sich herleiten. Oh, also zumindest irgendwann in der Uni macht man das so. Oder in der Physik, da die ganze Elektrotechnik lässt sich auf drei Formeln zusammenfassen, den Rest leitet man sich so her, wie man es gerade braucht. Das kann man alles schön analysieren und das mag ich. Und jetzt mal, auch wenn du jetzt kein Elektrotechniker bist, sind wir mal ehrlich, wir wollen doch die Leute, die wir lieben, verstehen, oder? Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir ihn doch begreifen. Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir ihn doch sehen, oder? Dann wollen wir ihn wirklich schauen. Und nicht nur so irgendwo zwischen den beiden Polen ist Gott. Also was steht uns im Weg? Die erste Sache, wir sind begrenzt durch unser Sein, durch das, was du bist, durch das, was ich bin, dadurch bist du begrenzt. Wir haben fünf Sinne, also der eine mehr, der andere weniger, also stärker ausgeprägt. Wir haben einen Verstand, der kann für gewöhnlich eine Denkoperation gleichzeitig, im Vergleich zu manchen Taschenrechnern, die können ein bisschen mehr, aber wir können schon zumindest einen Gedanken gleichzeitig machen. Wir haben vielleicht noch ein Gedächtnis. Bei mir ist das wie ein Sieb, bei anderen Leuten vielleicht eher wie ein Sieb mit wenig Löchern. Aber trotzdem, egal wie viel du davon hast, wir haben doch noch eine recht hohe Fehlerwahrscheinlichkeit, oder? In den Dingen, die wir durchdenken und so, da machen wir doch schon viele, viele falsche Aussagen, viele falsche Schlüsse. Und bei manchen Leuten muss ich sagen, wenn ich sie so betrachte, ist es für mich ein Wunder, dass sie in der Lage sind, sich das Essen in den Mund zu stecken, dass sie überleben, ohne Hilfe. Also eigentlich die Hälfte der Welt müsste eigentlich betreutes Wohnen sein, aber okay, hey, ja, wer mir nicht glaubt, der kann sich wirklich mal Frauentausch angucken. Da weiß man, was es für Menschen gibt und da weiß man auch, wie weit es mit dem Verstand hin ist. Also, ja. Aber wie sollen wir dann mit unserem Verstand Gott verstehen? Gott ist immer größer. Wie sollen wir ihn begreifen? Wie sollen wir ihn schauen? Das ist so, als wenn du einen Kuchenteller hast und eine große Pizza drauflegst. Egal wie du versuchst, das Ding da drauf zu legen, der hängt immer überall über. Das passt einfach nicht. Das passt nicht. Und unser Verstand ist unsere Grenze. Unser Verstand ist unsere Begrenzung. Wir sind definiert, also Grenzen sind definiert durch unsere Welt. Wir sind begrenzt durch unsere Welt. Ein Beispiel dazu. Stellt euch vor, ihr lebt in einem Fahrstuhl. Dann ist das eure Welt. Ihr habt einen Spiegel, damit sieht das Ganze ein bisschen weiter aus. Ihr habt Höhe, Tiefe, Breite und es ist ruhig. Angenehm ruhig in diesem Fahrstuhl. Alles ist sicher, alles fühlt sich wohl. Das ist deine Welt. In dieser Welt stehst du, sitzt du oder wartest, was man so halt in einem Fahrstuhl macht. Und hast vielleicht eine Tasse Kaffee dabei. Jetzt könnte dieser Fahrstuhl, ohne dass du es merkst, sich ganz doll nach unten bewegen. Zum Beispiel, indem das Seil reißt. Du würdest es nicht merken, außer du würdest dich wundern, im wahrsten Sinne des Wortes, warum plötzlich dein Kaffee aus der Tasse steigt. Und wenn der Fahrstuhl unten angekommen ist, würdest du dich wundern, warum du dich plötzlich so unglaublich schwer fühlst. Und der Kaffee wieder zurückplatscht. Aber du weißt eigentlich nicht, warum passiert das. Weil du begrenzt bist auf dein Denken, auf dein Verstand, auf das, so wie du geschaffen bist. Und das ist dein Koordinatensystem. Stell dir vor, der Fahrstuhl ist aus Glas. So, und jetzt fällst du runter. Dann begreifst du plötzlich, dass da noch viel mehr ist. Dein Fahrstuhl, in dem sich alles so schön anfühlte, bewegt sich plötzlich schlagartig nach unten. Oder nach oben, je nachdem, wenn es jetzt nicht das Seil ist, sondern der Motor. Der Fahrstuhl, dein Koordinatensystem bewegt sich. Jetzt denken wir dieses Ding mal weiter. Dieser Fahrstuhlschacht mit dem Fahrstuhl drin befindet sich auf der Erde und die dreht sich gerade mit 24 Stunden um sich selbst. Das heißt, dieses ganze System bewegt sich noch in einer anderen Achse. Und währenddessen bewegt sich die Erde jetzt auch noch um die Sonne. Das heißt, du hast noch eine Bewegung drin, bezogen auf die Zeit. Und die Sonne bewegt sich in der Milchstraße drin auch nochmal. Noch eine Bewegungsachse in der Zeit. Gleichzeitig passiert das alles. Und dann behaupten viele, dass die Milchstraße irgendwo hindriftet. Auseinander. Ich weiß nicht, von wo auseinander, aber sie bewegt sich weg. So. Also, irgendwo klingt man doch da aus, oder? Wenn man all diese Sachen mit reinrechnet, dann, wo bin ich gerade? Ist das wirklich Ruhe? Ich verstehe da gar nichts mehr. Und wo ist da Gott? Und ich glaube, da kommt der Knaller erst recht. Gott hat weder Raum noch Zeit. Dieses ganze Milchstraßen-Universum-System mit uns und dem Fahrstuhl drin, das gibt's für Gott nicht. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist gleichzeitig da, wo du angefangen hast, da, wo du enden wirst. Und noch weiter. Gott ist... Gott ist außerhalb von dem Universum. Wir sind da drin gefangen. Für uns gelten auch physikalische Gesetze. Also das mit dem Kaffee und der Tasse und dem Runterfallen. Das gilt für uns. Für Gott nicht. Für Gott gilt das nicht. Was ich übrigens total spannend finde, für den Teufel gilt das auch nicht. Für den Teufel gilt das. Der ist hineinversetzt in dieses Universum. Er hat gleiche Regeln, Regeln und Dinge zu befolgen. Wenn wir aber mit Christus hineinversetzt sind in himmlische Orte, dann ist zumindest ein Teil von uns nicht abhängig von den physikalischen Gesetzen, nicht abhängig von Raum und Zeit. Ist das nicht geil? Okay. Die Bibel sagt... Römer 11, Vers 33, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermächtlich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Das ist für mich ein Euphemismus. Das ist eine Beschönigung. Gott ist noch viel größer. Oder Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ey, Gott verstehen ist, als wenn du eine Kerzenbirne nimmst und packst sie an Starkstrom. Was passiert? Die brennt sofort durch. Das war's. Wahrscheinlich sieht man noch nicht mal hell, weil es so kurz geht. Gott ist so groß, wenn du den begreifen willst, das ist durchgeknallt und noch weiter. Okay, das ist Gott. Und es wird immer so sein, bis in Ewigkeit, dass wir so eine unbekannte, eine Variable x in unserer Gleichung drin halten müssen, weil Gott irgendwie immer noch anders ist. Und das muss man stehen lassen können. Stimmt bis hierhin jeder zu? Ja, gut. Und trotzdem versuchen wir immer wieder, Gott in unser Koordinatensystem reinzustecken. Im Krimi sagt man, der Täter kommt immer zurück zum Tatort. Und so ist es bei unserem Denken auch. Wir werden automatisch, wenn wir nicht darauf achten, automatisch immer wieder unsere gewöhnlichen Denkansätze ansetzen. Wenn wir versuchen, Gott zu verstehen oder irgendwelche anderen Dinge, weil wir irgendwie nicht anders können. Das ist so rein trainiert über Jahrzehnte, bei dem einen mehr Jahrzehnte, bei dem anderen weniger Jahrzehnte. Aber irgendwie, das ist so wie Füllwörter. Als Prediger ist es voll ätzend, Füllwörter zu benutzen. Und wenn du dann weißt, mein Füllwort ist M, dann hörst du das jedes Mal, wenn du M sagst, oh, hab ich schon wieder M gesagt. Scheiße, ah nee, Scheiße war auch vom Wort, das wollte ich nicht. Also, es ist voll ätzend, das rauszukriegen. Und so ist es auch mit unserer Denkweise. Die einfach abzuschalten und diesen unglaublichen Gott so stehen zu lassen, das fällt uns immer wieder schwer. Wir fallen da immer wieder drauf. Weil er ist unser Bauplan, so ist unser Bauplan, so ist unsere Prägung. Als Mensch willst du verstehen. Als Mensch willst du entdecken. Und ich glaube, es geht sogar so weit, dass ich als Mensch mich nur wohlfühle, wenn ich meine Umgebungsbedingungen kenne. Also wenn du weißt, wo deine Rahmen sind, wer über dir steht, wer unter dir steht, wer neben dir steht. Wenn du weißt, wo du eingeordnet bist in diesem System, dann fühlst du dich sicher. Und wenn alles um dich herum sich bewegt, dann muss man sich unsicher fühlen. Den einen stört das mehr, den anderen weniger. Aber irgendwie, wir ticken so, dass wir verstehen wollen, dass wir Sachen einordnen wollen. Und dann hat Gott uns die Bibel gegeben. Das ist jetzt so ein Ding, da sagt man, okay, die Bibel, da offenbart sich Gott. Da würde ich sagen, ja, zum Teil. Oh, ja, genau. Ich glaube, dass Gott mehr ist als die Bibel. Und jeder Satz in der Bibel zeigt auf ihn hin und Gott will sich dadurch auch offenbaren, aber Gott, das reicht nicht. Selbst wenn du die ganze Bibel in deinem kleinen Hirn oder in meinem kleinen Hirn irgendwie schaffst, gleichzeitig zu lesen, dann wirst du trotzdem nur einen Teilaspekt dessen im Kopf haben, was Gott ist, weil er noch größer ist. Die Bibel würde nicht ausreichen, um ihn, wie steht sogar in der Bibel drin, weil alle Dinge, die Jesus getan hat, die könnte man gar nicht aufschreiben. So, und genauso ist Gott einfach zu groß. Wir können immer nur so einzelne Facetten von Gott in der Bibel finden, Teilaspekte. Und ich glaube, das ist gut, dass es die Bibel gibt. Ich glaube, es ist gut, weil Gott versucht natürlich auch, sich zu offenbaren und nimmt dann immer so einzelne Geschichten, einzelne Aspekte von ihm und versucht, die so begreiflich zu machen, dass wir die verstehen können. Das heißt, wenn du die Bibel liest, darüber betest, den Heiligen Geist mit dazu nimmst, dann wird sich Gott dadurch offenbaren. Immer wieder einzelne Teilaspekte. Das sind so Modelle. Wenn Gott darüber spricht, oder wenn Jesus irgendwie über das Reich Gottes spricht, er benutzt ja Gleichnisse. Und das sind so Art Denkmodelle, die versuchen zu erklären, wie es wirklich ist. Das ist nicht die Realität, aber die Realität verhält sich so wie dieses Modell. In der Physik haben wir mal solche Modelle, also jede physikalische Gleichung, jede Formel, die man nutzt, ist übrigens nur ein Modell. Mein Professor hat immer gesagt, das fällt nicht vom Himmel. Nein, das ist einfach nur ein Modell, was versucht, die Realität zu beschreiben. Aber die Realität kann ganz anders noch sein. Und so ist auch Gott. Aber die Bibel ist gut und wichtig. Okay, wenn uns die Bibel aber jetzt nicht Gott vollkommen schauen lässt, was dann? Da könnte man natürlich die Predigt nehmen. Wir mögen ja gute Predigten. Lieben, verstehen und eine liebevolle Art und Weise weiterzugeben, wie der Herr denken könnte. Aber warum habe ich dazu dann noch nie eine Predigt gehört? Also ich cross immer in meinem Kopf, wenn ich Predigten zum Thema vorbereite, ob ich da schon mal was drüber gehört habe, weil warum soll ich das gerade zweimal erfinden? Dann gucke ich mir nochmal an, was hat der dazu gesagt, hat er gelogen oder nicht? Und aber hierzu, zu diesem Thema, Gott wirklich vollständig verstehen, da gibt es kaum Predigten zu und ich weiß auch warum. Weil Gott ist unerklärbar. Und das ist total unbefriedigend für einen Prediger, wenn er sich hinstellt und sagt, ey, Gott ist anders. Also damit macht man sich höchstens zum Affen. Das ist irgendwie peinlich als Prediger, wenn man dann irgendwie sowas, so ein offenes Ende hat. Jetzt sagt doch einer, aber warte mal, da war doch was mit Predigt und Wort. Predigt kommt aus dem Wort und so. Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Also sprich, durch das Wort kommt die Predigt und daher kommt der Glaube. Nicht die Erkenntnis, nicht die Offenbarung. Also was macht die Predigt? Die Predigt macht nicht, dass wir Gott verstehen. Die Predigt macht nicht, dass wir Gott schauen, sondern die Predigt macht Glauben. Und Glauben heißt Vertrauen. Das heißt also, eine Predigt zieht dich näher an Gott ran, macht dich auf und sagt, hey Gott, auch wenn ich dich vielleicht nicht verstehe, bin ich bereit, dir zu folgen. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Das soll die Predigt machen. Die Predigt soll uns näher zu Gott führen. Und wenn wir eine Predigt nur als reines Analysewerkzeug benutzen, wie so eine wissenschaftliche Abhandlung, dann kommt das an Grenzen. Und dann werden wir Gott nicht dadurch vollständig schauen können. Und ganz ehrlich, das habe ich am Anfang auch gebetet, ich bin total froh, wenn ich hier meinen Larry mache und ein bisschen Spaß mache und ihr alle am Lachen seid und hört mir zu und Christus geht in dieser Zeit durch die Reihen und berührt jeden von euch. Weil das ist das, was wirklich zählt. Und das ist das, was ihr auch mitnimmt aus einer Predigt. Nicht das, was ich erzähle oder den Witz, den ich mache oder sowas, sondern wenn Christus euch berührt, das ist das, was in der Predigt zählt. Ich glaube, unsere Denkweise hängt uns dabei tierisch im Weg. Ich habe das in der früheren Predigt schon mal gebracht, schon ewig her. Jetzt habe ich noch mal ganz kurz angesetzt. Unsere Denkweise ist geprägt vom Griechischen. Und die griechische Denkweise, diese analytische Denkweise, die Denkweise mit Logik, die basiert auf Hören und Verstehen. Es ist verstandesorientiert. Schon seit Jahrhunderten werden wir darauf dressiert, verstandesorientiert und auseinanderpflückend, auseinanderdröselnd zu denken. Und davon sind wir geprägt. Und deshalb ticken wir auch so und versuchen Gott auch genauso zu verstehen, ihn zu hören und zu verstehen. Das Volk Israel im Gegensatz dazu war nicht verstandesorientiert, sondern das ist gegenwartsorientiert. Sie waren das gewöhnt von Anfang an, dass Gott immer bei ihnen war, in Form einer Bundeslade, die sie vor sich her trugen, eine Feuersäule, eine Rauchsäule. Gott war immer irgendwo da. Das ging so weit, dass Mose gesagt hat, naja, Gott sagt, ich schicke mal einen Engel vor euch her, aber ich komme nicht mit, weil sonst mache ich euch mal wieder kalt. Da sagt Mose, nein, stopp, wenn wir hier in der Wüste bleiben können bei dir oder aber in das gelobte Land gehen können ohne dich, dann bleiben wir hier in der Wüste. Wir wollen bei dir sein. Das Volk Israel sieht und fühlt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ein analytisches Erkennen ist, wenn ich jemanden verstehe, wenn ich weiß, wie er funktioniert. Aber ein hebräisches Erkennen ist eine ganz intime Art der Begegnung. Das Wort Erkennen, was in der Bibel ist, wird zum Beispiel miteinander schlafen. Adam und Eva, nee, Adam erkannte Eva und dann kommt ein Kind bei raus. Bitte? Huch, hoppala. Wie konnte das geschehen? Da haben wir wieder einen Frauentausch. Genau. Ja, genau. Also, wie können wir Gott völlig schauen? Als ich das vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, hat Gott irgendwas falsch gemacht? Hat Gott uns falsch gemacht? Hat Gott irgendwas vergessen an uns ranzubasteln, damit wir ihn sehen können? Er hätte uns doch 4 Gehirne schenken können. Und wenn wir alle 4 Gehirne hätten, würde es uns nicht mal als komisch vorkommen. Also er hätte uns doch irgendwie noch bessere Augen geben können, dass wir ihn sehen können. Und 5 Hände, damit wir ihn besser fühlen können. Also was hat Gott falsch gemacht? Also irgendwie kann das doch nicht sein. Und ich weiß, dass wir Gott erst vollständig sehen werden in Ewigkeit. Aber irgendwie, er will sich uns offenbaren. Also wie kann das sein, dass wir ihn nicht sehen können? Er selbst sagt ja, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also wie kann das sein? Gott hat uns nicht falsch gemacht. Gott hat dich genau richtig so geschaffen. Und ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um Gott wirklich voll zu schauen. Aber wir nutzen das, was wir haben, nicht vollständig. Wir versuchen, ihn immer wieder in unsere Denkweise reinzupressen. Und auch hierbei versuchen wir immer wieder zu denken. Und es ist nicht falsch zu denken, also versteht das nicht falsch. Es gibt ja so Prediger, die sagen, das ist dann ja auch so ein Sektenbereich, die sagen also, ihr müsst nicht mehr nachdenken, macht einfach, was ich sage, dann wird alles gut. Das meine ich nicht. Also euer Verstand bitte nicht ausschalten, es ist gut, dass ihr den habt. Wenn ihr das zu wenig von habt, dann bittet Gott, dass ihr noch mehr davon bekommt. Aber wir müssen lernen, Gott über unseren Verstand hinaus zu verstehen. Wir müssen lernen, Gott mit mehr als unserem Verstand zu sehen, zu schauen, zu verstehen. Wie geht das? Nochmal zurück zum Anfang. Ich habe gesagt, wir haben 5 Sinne. Wir haben einen Verstand. Aber wir haben außerdem noch Gefühle. Gott hat uns Ahnungen geschenkt. Gott hat uns Fantasie geschenkt. Gott hat uns unseren Geist geschenkt und den Heiligen Geist. Und ich habe immer noch nicht das richtige Wort dafür. Ich nenne das mal, das sind verschiedene Organe, die uns irgendwie begreifen lassen. Das sind so verschiedene Verstandesebenen. Und wir nutzen immer nur unser Hirn. Oder vielleicht mal ein bisschen Gefühl dazu. Naja, der Deutsche eher weniger. Aber Aber Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ihn zu greifen. Und das sollten wir auch einsetzen. Zum Beispiel bei einem Ehepartner. Also ich bin verheiratet mit der Linda. Es reicht nicht aus für eine gute Beziehung, dass ich die Linda nur kenne. Also so Datenblatt Linda, Gefahrenstoff Datenblatt, äußerst reizend. Das, wo dann drin steht, sie tickt so und so und so und so, wie so ein Poesiealbum. Ich mag das und dieses mein Lieblingsfilm und das mein Lieblingsessen, dann weiß ich, was sie mag. So, und das reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, wenn du deinen Partner nur siehst. Also stell dir vor, du bist so getrennt durch eine Glasscheibe. Du hörst sie nicht, du kannst sie nicht fühlen, du kannst nicht mit ihr interagieren, nur sehen. Es reicht nicht aus, wenn du deinen Partner nur hören kannst. Ich meine, manche Menschen klingen, ich arbeite in einer Firma, wo ich viel telefoniere, manche Menschen klingen am Telefon unglaublich toll. Und wenn du sie dann kennenlernst, merkst du, Mann, ist das ein Arsch. Das ist echt gefährlich. Oft rufen Kunden an mit einer wunderbaren Stimme und fragen so ganz liebevoll, ja, könnten Sie mich vielleicht mal für uns und so. Und ich weiß ganz genau, so die Kollegen so, nein, weißt du, so, der Chef würde dich sofort killen, wenn du sagen musst, ja klar, für sie machen wir das doch, gar kein Problem. Aber man muss da echt aufpassen. Aber nur hören reicht nicht. Für eine echte Beziehung, für ein echtes Erleben, für ein wirkliches, volles Schauen gehört eine echte Begegnung. Ich muss meinem Partner immer wieder intensiv und tief begegnen, persönlich begegnen. Und das ist auch bei Gott. Also such Gott mit all deinem Sinn. Such Gott mit dem Verstand. Such Gott mit deinem Herzen. Such Gott mit all deinem Sein, mit dem ganzen Sein. Alles, was du bist. Alles, was du hast. Und nicht nur Teile von ihm durch deinen Intellekt. Das ist so, als wenn du ihn kartografierst, aber es ist nicht, als wenn du da bist. Such Gott mit deinem ganzen übernatürlichen Sein. Und wenn du das tust, wer mich von ganzem Herzen sucht, sagt Christus Gott, von dem will er sich finden lassen. Und das passiert durch übernatürliche und göttliche Offenbarung. Gott offenbart sich uns. Und dann wirst du sprachlos vor ihm stehen. Und du wirst es nicht in Worte fassen können. Und du wirst es nicht begreifen. Und dann kann es dir auch passieren, dass du sogar umfällst, weil es zu viel des Guten ist oder ohnmächtig wirst, weil es so heftig ist. Weil Gott ist einfach. Boah. Und sowas passiert immer in persönlichen Beziehungen, in persönlichen Begegnungen. Also bitte Gott um persönliche Begegnungen. weil da wirst du Offenbarung von ihm bekommen. Und solche persönlichen Begegnungen haben eigentlich die ganzen großen Typen irgendwie gehabt. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, damals noch Saulus. Christus begegnet ihm. Boah, so heftig, dass er 3 Tage lang blind ist. Krasse Nummer. Jemand muss für ihn beten, dass er wieder sehen kann. Wow. Mose, brennender Dornbusch. Wahnsinnsaktion. Sowas passiert immer wieder. In der Bibel passieren immer wieder solche direkten Begegnungen. Und das Krasse ist, die Leute sind danach vollkommen verwandelt, weil sie Gott geschaut haben. Okay. Also Gott ist einfach zu groß. Und ich möchte dir Mut machen, dich auf dieses mystische Geheimnis einzulassen und ihn einfach mal stehen zu lassen, das X in der Gleichung zu lassen, nur Facetten von ihm zu kennen. Lass das echt mal zu. Versuch ihn nicht über den Verstand, nur über den Verstand zu begreifen. Hör auf, Gott in Schubladen reinzustecken, in dieses Fahrstuhl sozusagen, sondern versuch Gott, hör auf, Gott zu versuchen, Gott zu begreifen, so. Es kann eine echte Freiheit sein, Gott einfach mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, wie er tickt, aber ich genieße ihn einfach. Das kann befreiend sein. Und ich möchte echt Mut machen, dass du Gott anfängst, mit deinem ganzen Sein zu suchen. Amen.